Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Warum in Babytragetüchern eine Philosophie stecken kann und die eigenen Kinder zwar niedlich, aber auch hassenswert sein können, darum geht's bei Julius Fischer im dritten Band seiner ziemlich lustigen Menschenhassreihe, mit der er gleich bei uns zu Gast sein wird. Und was es für die ungarische Literatur bedeutet, dass Viktor Orbán gestern nach 16 Jahren abgewählt wurde, darüber sprechen wir mit dem Übersetzer und Autor Lacey Kornitzer. Kinder sind niedlich, aber manchmal eben auch hassenswert, etwa wenn sie einen vom Lesen abhalten. Das kenne ich aus eigener Erfahrung und ich teile sie mit Julius Fischer. Er ist Liedermacher, Satiriker, Podcaster und er schreibt jeden Monat auf Spiegel Online eine Kolumne über die Mühen und Freuden der Elternschaft. Diesem physisch und psychisch fordernden Gebiet hat sich Julius Fischer jetzt auch in Buchform gewidmet, im dritten Teil seiner Reihe Ich hasse Menschen, diesmal unter Titel Eine Fortpflanzung. Es geht also um Kinder und die Abgründe des Familienlebens. Julius Fischer lebt in Leipzig und von dort ist er uns jetzt zugeschaltet. Hallo, guten Morgen, herzlich willkommen, Herr Fischer.
Hallo, Frau Gerg.
Schön, dass Sie da sind. Ich frage mal als erstes hier, ich erzähle, also dieser Menschenhasser, der ist eigentlich ziemlich sympathisch gleich, weil er so ein bisschen was von einem tollpatschigen Verlierertypen hat. Die Kinder in der Kita, die nennen ihn nur die Haselnuss. Wie nah steht Ihnen denn dieser Erzähler eigentlich?
Also in den Lesungen, die ich jetzt gerade mache, nenne ich das Buch autofiktional, also ich habe natürlich Situationen, die mir passiert sind, versucht, ein wenig auf die Spitze zu treiben, aber es ist schon relativ viel von mir in der Figur drin, so wie auch in den beiden anderen Büchern vorher.
Und mit der Haselnuss, wie ist das gemeint? Was muss man sich da vorstellen?
Ich kann es Ihnen nicht sagen. Es ist einfach passiert. Ich bin grundsätzlich zu nett. Ich kommuniziere einfach auch gerne mit Kindern und irgendwann haben die angefangen, mich so zu nennen und dann habe ich irgendwann, anstatt es einfach geflissentlich zu ignorieren, was dazu geführt hätte, dass das nicht mehr gemacht wird, habe ich einfach irgendwann gesagt, nein, ich bin keine Haselnuss, ich bin, weiß ich nicht mehr, was ich gesagt habe, ich bin eine Erdnuss oder sowas und dann habe ich den Kindern natürlich Tür und Tor geöffnet, mich einfach jeden Tag so zu nennen und die finden das natürlich total lustig, dass sie einer Autorität gegenüber frech sein können.
Ja, es gibt ja auch schlimmere Namen, die man verpasst bekommen kann als Haselnuss, eigentlich ganz süß. Ich hatte überhaupt beim Lesen immer so ein bisschen Ihre Bühnenstimme im Ohr, denn Sie treten ja viel auf, kann man sich auch im Internet anhören, auf Hörbüchern. Das hat nämlich was sehr Mündliches, dieser Text. Und ich habe mich gefragt, ob Sie das erst sprechen, also zum Beispiel ins Handy und dann abschreiben oder wie entsteht so ein Julius Fischer Buch?
Also ich würde sagen, ich diktiere mir selten etwas, aber ich versuche bei meinen Lesebühnen, also bei Veranstaltungen, die monatlich stattfinden, mit immer denselben Autorinnen und Autoren, dort einen Großteil der Texte, bevor ich sie in ein Buch packe, auszuprobieren. Das heißt, sie sind schon für das Publikum und für die Mündlichkeit geschrieben, zum Großteil. Und dadurch, glaube ich, entsteht dieser Eindruck, ich habe natürlich schon das Interesse, die Informationen, die ich so preisgebe, auch die Komik und so weiter, so gut wie möglich senden zu können und nicht zu kompliziert zu machen, sage ich mal. Ich glaube, das hat damit zu tun.
Und damit man sich das vorstellen kann, haben wir ja ausgemacht, dass Sie uns mal ein kleines Stück vorlesen. Wollen Sie mal loslegen?
Na klar, ich würde einfach den Anfang vorlesen. Das ergibt bei so Geschichten meistens Sinn. Gar nicht viel mehr erzählen.
Auf geht's.
Das Kind mir Let's go.
Let's go.
Das Kind mir gegenüber ist eine Möhre. Unfassbar laut. Unfassbar niedlich. Wie ein Meerschweinchen als Mensch. Dazu der Schlafanzug. Das Oberteil ist ein bisschen zu klein, sodass der Bauchnabel rausguckt. Super niedlich. Ich bin sauer. Sauer darüber, wie niedlich und gleichzeitig nervig etwas sein kann, beziehungsweise jemand, mein Kind, das kleinere der beiden, lässt mich bereits seit mehreren Stunden nicht schlafen, es ist 2 Uhr nachts. Ich möchte jetzt sehr gerne schreien, aber das würde die anderen wecken, die Frau und das große Kind und die Nachbarn. Ich tippe in Großbuchstaben, das Kind schläft nicht, ! als Nachricht an meine Frau, lösche es dann aber wieder. Sie kann ja nichts dafür. Obwohl, doch, zu 50% oder sagen wir 45%, wenn man die Geburten einrechnet. Viel Konstruktives beigetragen hat sie ja wohl nicht. Ich habe da vor Ort die meiste Arbeit geleistet. Tee geholt, kühle Umschläge gemacht, mit der Hebamme die nächsten Schritte besprochen. Meine Frau war nicht besonders lösungsorientiert. Hat viel geschrien, dass es aufhören soll, wann denn endlich die Betäubung kommt, solche Sachen. Fand ich schon ein bisschen drüber, habe ich ihr dann auch gesagt.
Ja. Danke, Julius Fischer. Die teilen gerne ganz schön aus an ihre Familie. Im letzten Band hat sie ja ihre Frau auch schon sowieso quasi alleine abgekriegt, aber sie sind noch zusammen.
Wir sind noch zusammen, ja, vielleicht liegt es auch daran.
Spricht auch für Humor ihrer Frau.
Wobei ich dazu sagen muss, sie hatte während der Produktion des Buches recht viel zu tun, sodass sie wirklich nur ein paar Schnipsel mitbekommen hat. Also sie ist natürlich schon eine meiner ersten Hörerinnen meistens. Aber in dem Falle weiß sie gar nicht so richtig. Also sie hat eigentlich den Großteil der Texte bei der Buchpremiere das erste Mal mitbekommen, hat es aber abgenickt. Also ja.
Sehr schön. Der Menschenhass, also dass man mit so einem grantigen Blick schlecht gelaunt aufs Leben schaut, das ist ja fast schon so eine traditionelle Perspektive für Kabarett und Satire oder Comedy. Ich muss da immer sofort an Thomas Bernhard denken oder Gerhard Polt. Was glauben Sie, was an der schlechten Laune eigentlich uns so amüsiert, warum wir uns das so gerne angucken, wenn andere schlecht gelaunt sind?
Also ich glaube, das hat sicherlich was damit zu tun, dass gute Laune an sich keinen Unterhaltungswert hat oder weniger Unterhaltungswert hat. Ich glaube, dass es zum einen die Erleichterung ist, wenn jemand sich über etwas aufregt und ich den beobachte. Die Erleichterung ist, dass ich mich gerade nicht in der Situation befinde und zum anderen auch eine Dankbarkeit, dass es jemand endlich mal ausspricht. Die Wut auf einzelne Situationen. Also ich merke auch, dass die Menschen, wenn ich mit dem Text irgendwo hinkomme, dass die sagen, ich hasse Menschen, das ist ein Satz, den ich ganz, ganz oft denke. Und ich glaube, dass jeder in sich so einen kleinen, so einen kleinen Misanthropen, eine kleine Misanthropin sitzen hat, die hin und wieder kommentiert, wenn der eigene Rhythmus unterbrochen wird, dass der eigene sozusagen, also das sind ja meistens die Situationen, wenn man anderen Leuten nicht begegnen würde, dann würde man sich auch nicht über sie aufregen können, sondern immer wenn Menschen zusammentreffen, gibt's Kommunikationsprobleme, weil man sich nicht anguckt. Also mir passierte, ich hatte heute schon wieder so eine Situation, wo ich mir dachte, okay, irgendwie im Straßenverkehr, ich kann es nicht mehr genau rekurrieren, aber ich weiß auf jeden Fall, dass da habe ich mir gedacht, wenn wir uns jetzt wir zwei Verkehrsteilnehmer in die Augen gesehen hätten, anstatt einfach stur nach vorne zu gucken, wäre die Situation einfacher gelöst gewesen. Da habe ich mich natürlich drüber aufgeregt dann. Mm. Aber weil ein Kind im Auto war, habe ich das ohne Schimpfwörter gemacht.
Und ich finde auch, wenn man das so ein bisschen, was man in der Kunst und Literatur an schlechter, verarbeiteter, schlechter Laune so genießen kann, wenn man das auch im Alltag manchmal darauf überträgt und sich vorstellt, die schlecht gelaunte Kassiererin an der Supermarktkasse, die spielt gerade in einem Stück mit, dann macht es den Alltag auch leichter mit dieser Perspektive.
Absolut. Ich würde sogar so weit gehen, aber das bin nur ich, dass ich versuche auch nachzuvollziehen, woher diese schlechte Laune kommt. Also natürlich ist mein erster Impuls, wenn jemand mir schlecht gelaunt gegenübertritt, was soll das? Ich habe ihm noch gar nichts getan. Und dann versuche ich mich reinzuversetzen, weil es das mir in der Regel leichter macht, nicht angegriffen zu sein. Und ich glaube, dass, also auch wenn ich natürlich einen drastischen Titel genommen habe, dass ich natürlich nicht per se alle Menschen oder viele Menschen hasse, sondern dass ich vielmehr versuche, einen Menschenhass, der sich gerade überall auf der Welt zeigt, in den Kriegen, in den autokratischen, faschistischen Staaten, dass ich versuche, dem durch so einen gut gelaunten Menschenhass entgegenzutreten und zu zeigen, es muss nicht direkt immer gleich der ultimative Hass sein, der mich auch dazu bringt, die anderen abzulehnen, sondern eher zu gucken, okay, die nerven mich gerade, aber sobald ich drüber spreche, wird es auch bei mir schon ein bisschen weniger.
Und Sie gucken ja schon auch genau hin, also das ist ja jetzt nicht nur Komödie, sage ich mal, sondern der Text ist ja auch voller Abschweifungen. Da geht es mal in den Schrebergarten oder nachts in die Kneipe. Und ich habe schon den Eindruck, dass Sie auch so eine Art sozialpolitisches Anliegen haben, richtig?
Auf irgendeine Art glaube ich das schon. Also, dass ich mich, also ich würde sagen, ich habe mich da, also ich glaube, die Beobachtungen, die habe ich schon, die gehört zu meinem Schreiben dazu. Also, der Julius im Verhältnis zur Welt. Weil das ist das Einzige, was ich kann. Ich kann ja nur mich ins Verhältnis zur Welt setzen. Und da ist aber irgendwie in den letzten Jahren so eine politische Komponente, glaube ich, dazugekommen. Sozialpolitisch finde ich sogar eigentlich ja fast noch besser, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass wir, oder nicht manchmal, ich kann das manchmal streichen, ich habe das Gefühl, dass die Art und Weise, wie Menschen miteinander reden, viel, viel rauer und gröber geworden ist in den letzten Jahren. Und diese Verrohung der Sprache, die führt natürlich dazu, dass am Ende, ich sage es jetzt mal ganz drastisch, die Arschlöcher gewinnen, und das will ich nicht. Ich möchte gerne, dass wir Menschen, die sagen, hier stört mich was, ich werde hier diskriminiert, dass die zum Beispiel, dass da einfach zugehört wird und gesagt wird, ja, stimmt. Frauen, dass Frauen, wenn die sagen, mir ist Scheiße passiert, dass nicht der erste Gedanke von jemandem ist, ja, aber solange da niemand verurteilt ist, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das stimmt. Mhm. Also einfach, ja, Leuten, denen traumatische Dinge passiert sind, erstmal zu glauben, das kommt ein bisschen zu kurz.
Und ich dachte,
weil alle immer nur an sich denken.
Ja, und ich dachte auch, diese Menschenhassreihe, das ließe sich ja eigentlich endlos fortsetzen, oder? Wie geht's damit weiter?
Ich habe noch keinen Plan für das vierte Buch, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das passiert. Ich bin manchmal, habe ich das Gefühl, dass Leute, die dieses Buch interessant finden, dass die, naja, irritiert sind, dass es sich nicht einfach um so eine Art Glossar der nervigen Leute handelt. Das wäre ja durchaus auch eine Möglichkeit gewesen, einfach bei A anzufangen und bei Z aufzuhören und dann immer so kleine Lexikon-Einträge, sage ich mal, zu nervigen Personen zu schreiben. Aber mir ging es tatsächlich die ganze Zeit eher um den spielerischen Ansatz, und deswegen habe ich auch den Stream of Consciousness gewählt, der mir im Rahmen von sehr wenig Handlung die Möglichkeit gibt, in alle Richtungen auszuteilen oder auch abzuschweifen. Und exakt das könnte ich natürlich auf ein weiteres Buch übertragen. Aber jetzt, glaube ich, bin ich erstmal, also jetzt, mein Schreiben ist so, dass ich jetzt erstmal ein bisschen was anderes machen muss, glaube ich.
Wir sind gespannt, Julius Fischer. Dankeschön für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Ja, vielen
Alles
Dank.
Gute, liebe Grüße nach Leipzig.
Ciao.
Und das Buch Ich hasse Menschen, eine Fortpflanzung von Julius Fischer, ist beim Verlag Wohlern und Quist erschienen. Es hat 160 Seiten und kostet 18 Euro.
Straßenkritik.
Mein Name ist Laura Straub. Ich lebe hier in Augsburg seit 11 Jahren jetzt. Bin damals fürs Studium hergezogen. Und ein Buch, das mich kürzlich begeistert hat, war das Im Grunde gut von Rutger Bregmann. Er greift da verschiedene Ereignisse auf, zum Beispiel auch Kriminalfälle und eben auch verschiedene Effekte, zum Beispiel aus der Sozialforschung, warum Menschen Gutes tun, warum Menschen vielleicht nicht so Gutes tun, und dass wir am Ende auch einfach Produkt dessen sind, was wir so in unserem Leben für Erfahrungen gemacht haben. Im Prinzip, ja, vielleicht als Credo, das man sich so mitnehmen kann: je positiver man die Welt im Vorfeld schon beurteilt, desto positiver nimmt man sie dann auch wahr.
Laura Straub liest in Augsburg Im Grunde gut, eine neue Geschichte der Menschheit von Rutger Bregmann, erschienen in einer Übersetzung von Ulrich Vohr und Gerd Busse, erschienen beim Rowohlt Verlag als Taschenbuch für 15 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ganze 10 Jahre lang hat der 1989 geborene Autor Robert Stripling an einem Projekt gearbeitet, dessen erster Band vor 3 Jahren erschienen ist. Unter Stunden hieß er Album 1 und jetzt quasi frisch aus der Druckpresse Über Flüche Album 2. Matthias Kniep hat dieses Buch und auch das erste gelesen. Was ist das überhaupt für ein Projekt, was dieser Robert Stripling da ja über einen doch ziemlich beachtlich langen Zeitraum da betreibt?
Ja, Sie haben es gesagt, es ist ein Großprojekt. Über 10 Jahre hat er daran geschrieben, Album 1 und Album 2. Ursprünglich war das auf 3 Bände angelegt, aber wie der Autor selbst sagt, das Material hat sich anders organisiert. Vielleicht müsste man sich dem Buch, um es mal allgemein zu beschreiben, vom Titel her nähern. Wenn man hört Album, denkt man vielleicht erst an Familienalbum. Es hat vielleicht auch ein bisschen etwas davon. Man denkt an ein Musikalbum. Wenn man aber der Wortbedeutung nachgeht, im Lateinischen heißt Album weiße Tafel. Und früher war das eine Tafel, die aufgehängt wurde. Die konnte dann beschrieben werden mit mit öffentlichen Bekanntmachungen, Namenslisten waren das. Es konnten auch mehrere Leute darauf schreiben und diese Tafel konnte dann wieder gelöscht werden. Und Stripling spricht selber einmal von der nie fertig erzählten Welt, von einem endlosen Werden. Und insofern ist dieses Albumprojekt die immer leere, die immer neu beschriebene Tafel.
Und was ist das überhaupt für ein Autor, der sich da mit so einer Hingabe und einer so langen Zeit so einem Projekt widmet?
Ja, für mich ist Robert Stripling ein kompromissloser Einzelgänger. Mir ist er das erste Mal begegnet, 2014. Da hat er den Lyrikpreis des Open Mic gewonnen. Also man sieht schon, er ist nicht nur ein Prosa-Schriftsteller. Er ist, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, jemanden, der alle Gattungen bespielt. Und er hat vor einigen Jahren den Förderpreis zum Heimrat Becker-Preis gewonnen und da sieht man schon, dass er verortet ist im experimentellen Schreiben, in einem avantgardistischen Schreiben.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, es hat auch ein bisschen was vom Familienalbum. Ich musste auch an Musikalben natürlich bei dem Titel denken, aber worum geht's denn eigentlich? Also was greift er da so für Themen auf in diesem neuen Band? Der hat ja doch auch einen beachtlichen Umfang, 360 Seiten. Was kommt da drin vor?
Ja, eigentlich ist er eben noch länger, weil man das Projekt als Ganzes denken muss. Das sind an die 800 Seiten. Ich könnte jetzt sagen, Robert Stripling schreibt über alles. Oder er könnte zumindest über alles schreiben. Alles kann Eingang finden in dieses Buch. Alles ist Anlass zur Notation, schreibt er einmal. Im Kern ist es aber schon ein Buch über sein eigenes Leben, so wie Jean-Paul das genannt hat, eine Selber-Lebensbeschreibung. Eine Selber-Lebensbeschreibung mit anderen Mitteln, mit allen Mitteln, könnte man auch sagen. Es geht um den Vater, es geht um die Mutter, es geht um die Großeltern, die schlesische Großmutter, den Großvater, der in beiden Kriegen war. Es geht aber auch um die Freunde. Es gibt ein richtiges Netzwerk der Freunde, die auch sprechen mit Robert Stripling in diesem Buch. Es kommt eigentlich aus einem Dialog heraus, dieses Buch. Und es geht um den Alltag, es geht um das, was immer passiert, was uns allen passiert. Es gibt von Peter Rühmkorff ein Buch, das heißt Die Jahre, die er kennt. Und Robert Stripling hat mit Rühmkorff gar nichts zu tun, aber Die Jahre, die er kennt. Er schreibt über die Jahre, die wir kennen. Er schreibt über das, was uns angeht. Er schreibt zum Beispiel auch über die Corona-Zeit. Er schreibt aber auch über das Schreiben. Und ja, über die Freundschaft. Es ist ein Freundschaftsbuch, so würde ich das sagen.
Klingt für mich so ein bisschen fast schon nach klassischer, zurzeit ja sehr verbreiteter Autofiktion. Aber Sie haben es mir vorhin gezeigt, das Buch, da sind auch Fotos drin. Es sieht auch schon von der Druckart gleich ein bisschen anders aus. So ganz festlegen auf irgendwas wie jetzt Autofiktion oder so lässt sich das gar nicht.
Nein, das lässt sich überhaupt nicht festlegen. Es wird auch im Buch thematisiert. Er hat einen Vorbehalt gegen Kategorisierung wie Biografie, Fiktion, Autofiktion. Annie Ernaux wird oft zitiert, auch beifällig zitiert. Aber er kann mit diesen Unterteilungen eigentlich nichts anfangen. Das, was er möchte, das schreibt er auch, das ist etwas Dazwischenliegendes. Und deshalb ist dieses Buch etwas Gattungsüberschreitendes, ja etwas Gattungssprengendes. Es ist eigentlich eine Ästhetik, die über alle Ufer tritt, so würde ich das beschreiben.
Und offenbar einer, die Ihnen gut gefällt.
Ich finde, in dieses Buch kann man immer wieder einsteigen. Ich könnte das endlos lesen. Für mich ist es auch, ich war überrascht. Ich dachte, als das erste Album erschien, dass das nie ein Ende nimmt. Ich dachte, das geht von Album 1 bis Album X. Und ich hatte mich eigentlich darauf eingestellt und ich war sehr enttäuscht, als ich gehört habe, dass das Projekt jetzt mit diesem zweiten Band beendet ist. Es ist keine Nabelschau. Er schreibt auch, ich möchte keine Selbstbibel schreiben. Es ist wirklich ein Buch, das leicht zugänglich ist. Es ist auch gar nicht verkopft. Es ist unglaublich sinnlich, gerade wenn er den eigenen Alltag beschreibt, in jedem Detail, in jedem Partikelchen.
Also Matthias Kniep empfiehlt unbedingt die Alben von Robert Stripling. Soll man mit dem ersten anfangen oder könnte man jetzt auch den zweiten sich gleich vornehmen?
Man könnte auch den zweiten gleich nehmen. Man kann jeden Band jederzeit zur Hand nehmen, mal 5 Minuten, 10 Minuten lesen. Ich kann es nur empfehlen, es ist außerordentlich.
Also Matthias Kniep war das über Robert Striplings Überflüche. Album 2 ist das, genau wie Album 1 erschienen bei Cookbooks. Es hat 360 Seiten und kostet 32 €. Alle 10 Jahre gehen im oberbayerischen Oberammergau die monumentalen Passionsspiele über die Bühne, die ja mal zum Dank für die Rettung vor der Pest eingeführt worden waren. Das Spektakel, an dem die Dorfbewohner beteiligt sind und keine professionellen Schauspieler, das zieht Touristen und Gläubige aus der ganzen Welt an. Der Autor des Hörspiels, um das es jetzt geht, Robert Löhr, der hat sich gefragt, wie es wohl hinter den Kulissen der allerersten Aufführung im Jahr 1634 zugegangen sein mag. Und er hat darüber einen historischen Roman geschrieben. Der ist jetzt auch als Hörbuch da und Georg Gruber hat es sich für uns angehört.
Wenn der Allmächtige die Pestilenz von ihnen nähme, dann würden sie ein Schaugerüst aufrichten und dem Herrn als Sühneopfer das heilige Spiel darbringen vom Leiden und Sterben seines Sohnes Jesus Christus, mit dem er die Menschheit erlöst hat, und zwar von jetzt an bis in die Ewigkeit, alle 10 Jahre.
Wer im Jahr 1634 die Urfassung der berühmten Passionsspiele geschrieben hat, ist nicht überliefert. Eine Steilvorlage für Robert Löhr, der bereits mehrere historische Romane geschrieben hat. Bei ihm ist es der junge Pfarrer Johannes Gabler, der die Spiele gegen alle Widerstände aufführen will. Der heilige Schwur müsse eingelöst werden. Doch der Pfarrer hat Gegner im Dorf, Gregor etwa, der Schmied, der so gerne den Jesus gespielt hätte und nicht ausgewählt wurde.
Der Herr kann nicht wollen, dass wir ihm eine unvollkommene Passion darbieten. Hungernd und in Lumpen gekleidet.
Agnes, die Frau des Ratsoberhauptes, ist auch gegen die Spiele. Sie hat ihre Kinder an die Pest verloren und will von einem gütigen Gott nichts mehr wissen.
Ich glaube, dass er ein Tyrann ist, der Spaß daran hat, uns leiden zu sehen. Wie ein Bub, der eine Fackel in einen Ameisenhaufen wirft. Ich glaube an ihn, aber ich hasse das Aas und werde alle versuchen durchkreuzen, seinen Ruhm auch noch zu mehren.
Oberammergau ist eine geschickte Mischung aus Historienepos und Heimatroman. Dass das gut funktioniert und nicht als Bauerntheater scheitert, liegt auch an Michael A. Grimm. Sehr ernsthaft und glaubwürdig liest der Schauspieler diese Geschichte, macht aus ihr keine Farce. Auch in den Dialogen bleibt er nuanciert, ohne die Figuren ins Lächerliche zu ziehen oder zu überzeichnen.
Wendel wird dir die Finger brechen, wenn du meiner Aufforderung nicht nachkommst.
Besonders Agnes ist als Gegenspielerin zu Johannes nicht zu unterschätzen. Sie droht dem Pfarrer während der Beichte, ihm die Finger von einem ihrer Knechte brechen zu lassen, falls er von seinem Vorhaben nicht ablässt.
Er wird sie dir übrigens auch brechen, wenn du dem Beichtgeheimnis zum Trotz der Gemeinde oder dem Abt von unserem Gespräch erzählst. Dein Priesterrock wird dir nicht helfen. Du hast 10 gesunde Finger. Jeder Finger hat 3 Knochen.
Hör auf zu reden!
Und wenn dich, wie du sagst, nur der Tod von deinem Vorhaben abbringen kann, kann ich Wendel auch das befehlen, wenn du unbedingt zum Märtyrer der Passion werden willst.
Man merkt, dass Robert Löhr auch Drehbücher schreibt. Sehr szenisch und bildhaft erzählt er seine Oberammergau-Geschichte zu Zeiten der Pest und des Dreißigjährigen Krieges. Der Autor mutet seinem Personal dabei einiges zu und entwirft ein Drama voller Intrigen und Machtspiele. Mit Mord und Totschlag, Vorurteilen bis hin zu Antisemitismus, dazu Liebe und Herzschmerz, Romeo und Julia auf dem Lande. Von allen Zutaten fast schon zu reichlich. Oberammergau ist voller sehr fantasievoller Wendungen. Da endet eine schwule Liebe tödlich und Agnes hält ihren Mann im Koma, ausgerechnet mit dem Gift der Haushälterin des Pfarrers.
Meine eigene Pfarrhaushälterin, die Messnerin von St. Peter und Paul, vergiftet den Ratsvorsteher, stöhnte Johannes. Und ich nachdachte, Oberammergau sei das Dorf Christi. Hast du gar keine Angst davor, dass eure Giftmischerei eines Tages ans Licht kommt?
Langweilig wird einem bei dieser rund 16-stündigen, prallen, fast schon filmischen Lesung nicht. Ob es sich 1634 exakt so abgespielt hat, ist bei so vielen Wendungen zwar eher unwahrscheinlich, am Ende aber auch völlig nebensächlich.
Georg Gruber über das Hörbuch Oberammergau von Robert Löhr. Gelesen hat es Michael A. Grimm und erschienen ist es bei Hörbuch Hamburg. In Ungarn geht eine Ära zu Ende. Die autokratische Regierung von Viktor Orban und mit ihm auch Korruption und Europafeindlichkeit wurde gestern von 2/3 der ungarischen Wähler abgewählt. Was das für die Kultur- und Literaturszene des Landes, für Schriftsteller und Journalisten bedeutet, darüber möchte ich mit Lesi Kornitzer sprechen. Er ist Übersetzer von Autoren wie Imre Kertész und Peter Esterházy und selbst Autor, und er lebt seit rund 20 Jahren in Berlin. Hallo, herzlich willkommen, Herr Kornitzer. Schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Man hat ja die ganze Zeit, also mir ging es gestern so gespannt auf diese Zahlen gewartet aus Ungarn. Wie ging es Ihnen da? Wie hat Sie dieser eindeutige Sieg der Opposition und Peter Magyar jetzt dann doch überrascht?
Teils, teils. Also die Prognosen, denen man meistens gar nicht trauen kann, hörten sich oder ließen sich sehr gut lesen. Und andererseits, man drückt den Daumen und die Ermüdung, von der im Allgemeinen gesprochen worden ist im Vorfeld, wie die Ungarn von Orban ermüdet seien, so ermüdet war man selber auch. Wenn man sich damit beschäftigt hat, was ich ja gelegentlich getan habe, und manchmal sehr eindringlich, manchmal verdrängt ich das Thema. Man muss ja irgendwie über den Tag kommen und möglichst nicht depressiv. Ich habe gehofft, dass es so kommen würde, und das ist nun so passiert, und außer mir haben noch Millionen in Europa das gehofft. Es ist eine wahnsinnig gute Nachricht, und die hält noch eine Weile an, vielleicht die Euphorie auch oder die Erleichterung. Tatsächlich geht es darum, dass Europa einen Feind weniger hat. Das ist schon viel heutzutage, wo man ohnehin von Feinden, wenn man auf die Welt schaut, umgeben ist. Feind der Demokratie.
Was hoffen sich denn jetzt Kollegen oder Freunde von Ihnen, die auch im Literaturbetrieb zum Beispiel in Ungarn tätig sind vor allem? Oder anders gesagt, worunter leidet die Kulturszene unter Orban oder hat gelitten am meisten?
Also die Autoren oder Künstler, die mir bekannt sind, werden ihre Arbeit genauso fortsetzen, wie sie die bisher auch gemacht haben. Also Nischen sozusagen gab es auch in allen Formen, gesellschaftlichen Formen, auch unter Diktaturen. Ungarn kennt sich gut aus mit Diktaturen. Und entweder hatte man Erfolg oder man wurde quasi zugrunde verschwiegen von den Medien, von der Macht, je nachdem, wer wo gestanden hat. Aber eine produktive Arbeit hat es immer gegeben. Die wird weitergehen, jetzt wahrscheinlich deutlich offener als während der Ära Orban, die ja sehr lang war. Übrigens nicht nur 16 Jahre, sondern 20. Er war schon einmal zwischen 98 und 2002 an der Macht für 4 Jahre und jetzt knapp 16, das sind eigentlich 20 Jahre. Das prägt ein Land, das prägt die Mentalität ungemein. Das kann man gar nicht ermessen. Also das kennen wir vielleicht aus der jüngeren Geschichte, als es Kriege gab und Verfolgung und Eliminierung von Menschen. Das hat in Ungarn so in dem Sinne jetzt in diesen Jahren nicht stattgefunden, aber ein geistiger Bankrott im Allgemeinen war ja sozusagen forciert worden und war auch ziemlich erfolgreich. Mhm. Allein schon durch die Großzahl, die Mehrzahl der Medien, die absolut staatseigene Inhalte oder regierungspropagandistische Inhalte.
Ich habe neulich gelesen, dass es nur noch einen Radiosender unabhängigen gab und der konnte auch nur noch im Internet senden.
Ja, es gibt diesen Typen, der Gulyás heißt, den Vornamen weiß ich jetzt nicht. Und er hatte vor vielen Jahren schon, wir haben uns einmal persönlich kennengelernt vor langer Zeit und planten etwas, um gegen dieses Klima irgendwas zu unternehmen, aber das hat sich dann versandet. Der Sender heißt Partisan, ein bezeichnendes Wort. Und der macht das also hochintelligent, einfühlsam und auch sehr freundlich bei aller Kritik, die er da eigentlich von den Zuhörern herauskritzelt, selber welche hat. Und in den Augen Orbans war er sozusagen das Feindbild non plus ultra, also was Medienarbeit anbelangt. Aber ungefähr der Einzige in Ungarn, natürlich gab es ein paar, gibt es immer noch, Online-Portale, die auch widerständig tätig sind.
Das ist ja auch so ein, sage ich mal, gängiges Verfahren, dass so Autokraten eben diese ganzen Positionen in Kultur, Literatur, in den Medien eben mit quasi Getreuen besetzen. Was denken Sie, wie schnell jetzt die überhaupt ersetzt werden können, dass da wieder quasi mal Schwung reinkommt?
Das ist wahrscheinlich erst einmal der schwierigste Moment, vor dem man jetzt steht. Denn man kann das nicht dasselbe machen, vermute ich, was Orbán gemacht hat, indem er alle wichtigen Positionen inklusive Justiz also im Rahmen des Abbaus der Rechtsstaatlichkeit und über 90% der Medien auf sich vereinigt hat sozusagen und alle anderen, die vorher tätig waren, fristlos gekündigt worden sind. Großer Verlust gewesen damals, aber es gab, wie gesagt, immer wieder so leisere oder lautere Stimmen aus dem Hintergrund, eben durch diesen Radiosender Partisan zum Beispiel. Gut, jetzt nochmal so einen totalen Abtausch des Personals zu forcieren, wäre wahrscheinlich falsch, weil dann hätte der jetzt an die Macht gekommene neue Ministerpräsident erstmal eine ganze Menge Feinde. Er muss also sensibel damit umgehen, vorsichtig gucken, vorsichtig sein darin, was, wo, wie ich von Neuem bewirken kann. Das Neue wäre ungefähr das Alte, dem er zustrebt, also vor Orbán-Zeit. Damit will ich auch sagen, dass im Grunde genommen diese ganze Zeit, in der wir jetzt hier leben und nicht nur in Bezug auf Ungarn, wir sind hochkonzentriert auf Alltagsereignisse, die uns erdrücken meistens, egal wo wir hingucken oder welche Nachrichten wir gerade lesen oder welches Bild wir sehen, zum Beispiel das Gesicht von Trump, das reicht schon für den Tag. Und im Grunde genommen, das, was dagegen war, also unsere Art der Opposition und des oppositionellen Denkens, war gegen die gestrigen und die vorgestrigen in der Ideologie. Das heißt, wir haben zugesehen, oder erfahren, schmerzlich würde ich sagen, dass der berühmte Begriff Zukunft plötzlich gar nicht mehr aufgetaucht ist. Seit Jahren nicht mehr. Mhm. Spätestens seit dem Moment, wo Putin seinen Krieg angefangen hat. Das ist dramatisch, weil, also verständlich auf der einen Seite, nämlich auf der, dass man mit den täglichen Katastrophen hantieren musste, also sie ausbremsen oder abmildern oder sogar vergrößern, je nachdem, wo man gestanden hat, wo es steht. Und ich glaube, dass Orbán auch sehr stark sich verlassen hat auf die europäische Rechte. Das ist ja ein sogenannter erlesener Kreis von absolut rückständig denkenden rechtsnationalen Figuren. Nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in Italien, Frankreich und so weiter. Ich will das jetzt nicht zu breit treten, jeder weiß es ja. Aber wollte ich nur sagen, dass die Ansage vor Jahren von Herrn Gauland, AfD, wir werden sie jagen, Bundestagsrede gewesen, das war der Abschluss, bezüglich auf die Demokraten. Diese Jagd hat tatsächlich auch stattgefunden, findet immer noch natürlich statt, da und da und da, wird weitergehen, und zwar in einer Massivität, dass man, komischerweise die Rechten scheinen immer auf alles, was Angriff ist, vorbereitet zu sein. Wie man sich zur Wehr setzt, das braucht viel zu lange. Und wenn man überhaupt dazu kommt.
Das heißt, Sie sind schon optimistisch, aber es wird wahrscheinlich eine Weile dauern.
Es geht sicher nicht von einem Tag zum anderen, also aber dass jetzt Optimismus herrscht in Ungarn, das ist schon mal sehr wichtig, weil das unterstützt natürlich die Regierungsarbeit. Man wird sehen, was im Parlament möglich sein wird, durchzusetzen, weil der sogenannte Bundespräsident Ungarns ist ja ein Mann von Orbán und er bleibt noch 3 Jahre an der Macht. Da kann jede Neuerung positive Art blockieren, so ähnlich wie in Polen das der Fall ist.
Also warten.
Harte Arbeit.
Harte Arbeit, sagt Lesi Kornitzer. Vielen Dank, Herr Kornitzer, dass Sie hier bei uns waren. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön. Vielen Dank.